Ihr Lieben in Christo Jesu, ihr Heiligen und Auserwählten Gottes, lasst mich heute Abend ein Zeugnis geben, das uns in die personhafte Kontaktnahme, das heißt in die persönliche Einheit mit dem Vater durch den Sohn in dem Heiligen Geist hineinstellt. Ich lese ein Wort aus dem längsten Psalm, dem 119., einen halben Vers, die zweite Hälfte des 91. Verses, das all dient dir. Das ist eine unerhörte Wahrheit, die wir lernen sollten. Es gibt nichts im Weltenall, auch nicht deine Torheiten und deine Leiden und deine Nöte und deine Ängste, die nicht im letzten und tiefsten Grunde dem lebendigen Gott dienen. Es gibt nichts, was ihm nicht zum Dienste bestellt ist. Alles dient ihm. Und es kann nichts geschehen, was nicht ihm und uns zum Besten geht. Wenn wir das glauben könnten, dann wären wir erlöste Leute. Das all dient dir. Das wusste schon der Verfasser des 119. Psalmes. Und wir meinen, dass die Dinge, die gegen Gott sind, die Feindschaften, der Hass und das Unrechten, das Leid und die Torheiten, auch der Frommen und Frömmsten, das wäre eben etwas, das passt eigentlich nicht hinein in das Weltenprogramm Gottes. Das muss irgendwie ausgeschaltet werden. Nein, das all dient ihm. Freilich, das sieht man erst am Ende aller Wege. Und das darf uns nicht leichtsinnig machen, dass wir sagen, na ja, dann ist ja alles gut. Wenn alles ihm dient, dann lass ruhig alles zugrunde gehen. Da kommt es gar nicht so genau drauf an. So reden und denken viele. Aber Paulus sagt, ihr Gericht ist gerecht. Das all dient ihm. Und deshalb, weil ihm alles dient, braucht er gar nicht alles zu machen. Nun gibt es aber Dinge im Weltenprogramm Gottes, die er selber tut, wozu er nicht seine Erzengel und die Menschen und die Dämonen und den Teufel benutzt. Die benutzt er auch, ohne dass sie es wissen und merken. Zu seinen Zwecken, zu seinen Zielen. Aber es gibt Dinge, die tut Gott selbst. Er selbst tut große und wunderbare Dinge. Und die tut er zunächst und zuerst an uns, den Seinen. Ich möchte euch das einmal so ernst und klar sagen, dass ihr vor dieser ungeheuren Wahrheit erschreckt. Er selbst. Denkt euch, ihr ging in irgendein fremdes Land, sagen wir mal nach England, und da würdet ihr hören in London, die Königin selbst kommt euch entgegen und begrüßt euch. Das würdet ihr gar nicht glauben. Noch größer ist die Tatsache, dass nicht so eine Frau wie die Königin von England, die wegen ihrer 5000 Jazzplatten, die sie hat und abspielen lässt, die sich nicht so vergöttern kann wie die anderen. Sondern dass der lebendige Gott selbst an uns gewisse Dinge tut. Und ich möchte euch jetzt in dieser Abendstunde, und ich erbitte eure Aufmerksamkeit, denn der Stoff, die Wahrheit, die Tatsachen sind es wert, dass wir sie ins Herz aufnehmen und bewegen. Ich möchte euch sagen, zwei Dinge, die der Geist selbst tut, Gott, der Heilige Geist. Und dann nenne ich euch drei Dinge, die der Sohn, der Herr selbst tut. Und dann nenne ich euch vier Dinge, die der Vater selbst tut. Das sind also neun Stücke. Wenn ihr davon ein oder zwei behaltet und die in eurem Leben die dynamische Sprengwirkung haben, dass eure Sorgen und Ängste, euer eigenes Sinn und eigen Leben dadurch in Trümmer gelegt werden und ein neues entsteht. Und aus diesen Ruinen Gottes Leben blüht, dann ist diese Abendstunde nicht umsonst gewesen. Er selbst. Noch einmal, erst auf dem Hintergrunde der Wahrheit, dass alles Gott dient, auch die scheinbarsten, sinnlosesten, ihm entgegenstehenden Handlungen in der Weltgeschichte, all das Grauen und all das Unrecht und all der Jammer der Selbstzerstörung, meinetwegen unten in den Meeren und auf dem Grunde des Waldes und so weiter, das ist ja, da verzehren ja und bekämpfen die einen Geschöpfe die anderen, das ist ja eine fortwährende, grauenhafte Vernichtung. Und das alles dient Gott. Irgendwie. Wenn wir das bedenken und davor erschauen, das all dient Gott. Alle Dinge dienen ihm, dem Vater der Äonen. Und wir dann fassen, aber er selbst, er hat sich mancherlei vorbehalten. Und davon will ich jetzt zu euch reden. Ich rede zuerst über ein Zeugnis von dem Geist selbst. Zwei Dinge. Ich lese Römer 8, Vers 16, ein Wort, das eine weitragende Bedeutung hat. Da heißt es, der Geist selbst zeugt mit unserem Geiste, dass wir Kinder Gottes sind. Das Wort, das hier steht im griechischen Text, das heißt so viel wie bezeugen, Zeugnis geben. Das heißt, sein Geist oder der Geist selbst gibt ein Zeugnis mit unserem Geiste. Er sagt ja zu Gott und Gottes Werk und unser Geist sagt auch ja. Sein Geist zeugt mit unserem Geiste. Aber dieses Wort von dem Zeugen des Geistes ist nicht nur ein Zeugnis geben, sondern ist vielmehr in Matthäus 1,20 zum Beispiel steht, da sagt der Gabriel, der Maria, der Mutter Jesu, dass in ihr gezeugte, beziehungsweise dem Josef, bezüglich der Mutter Jesu, das in ihr gezeugte ist vom Heiligen Geiste. Der Geist selbst zeugt. Das heißt nicht nur, er gibt Zeugnis, sondern er übt den Akt der Lebens- und Liebeszeugung aus. Und durch diesen Akt wurde der Sohn Gottes geboren. Und so wird der Sohn Gottes nicht nur in dem Mutterschoß der Maria geboren, sondern in deinem und meinem Herzen wohnt Christus. Und wer ist dieser hineingekommen? Der Geist selbst hat ihn gezeugt in und mit unserem Herzen, so wie ein Mann mit seinem Eheweibe neues Leben zeugt, hat der Geist Gottes in uns den Christus gezeugt. Und der Same ist das Wort. Welch eine Ehrfurcht bekommen wir da vor diesem unbekannten Buch. Der Same ist das Wort. Das macht der Geist selbst. Dass du ein Gotteskind bist, beruht auf der Tatsache, dass sein Geist mit unserem Geist nicht nur Zeugnis gab, sondern Leben zeugte. Auf dieselbe Weise, wie der Herr in den Mutterschoß der Maria entstand. Falle nieder und bete an und frohlocke und freue dich in heiligem Schauer. Der Geist selbst zeugt mit unserem Geiste. Der Geist Gottes vergewaltigt niemand. Er zwingt uns weder neues Leben auf, dass wir Gottes Kinder werden, noch zwingt er uns eine neuere, tiefergehende Erkenntnis auf, sondern nur, wo unser Geist sich aufschließt und ihm hingibt, wie sich die Frau dem Mann hingibt, da zeugt er in überströmenden
überströmender Liebe, neues Leben. Das steht auch im Philipperbrief. Dass wir noch mehr und mehr überströmen zur Erkenntnis. Erkenntnis ist Zeugung. Meine Brüder, das sind Dinge, die uns in Staunen und Anbetung versetzen. Das ist das Erste, was im wahren Leben der Geist selbst zeugt mit unserem Geiste. Und das Erste ist die Gottes Kindschaft, die Erkenntnis, ich bin errettet, ich gehöre meinem Herrn, ich bin ein Gotteskind. Und jede weitere Erkenntnis ist nicht ein Akrobatikakt unseres hohen Verstandes, sondern ist eine Lebenszeugung des Heiligen Geistes mit unserem Geiste, der bereit ist, den Samen des Wortes zu empfangen. Das sind die heiligsten und höchsten Dinge vom Teufel, verdreht in die tiefsten und schmutzigsten Dinge, in die sexuellen Dinge. Der Glaube fasst das uns tausend Dinge an. Zweitens, Römer 8, 26, die zweite Funktion, was der Geist selbst tut. Der Geist nimmt sich unserer Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen. Wir wissen nicht, dass wir jetzt zu dem, was Paulus nicht weiß. Ich habe es euch ja gestern gesagt. Paulus ist nicht so stolz wie heute, so manche Sektierer und extra Fromme. Sie wissen alles. Sie wissen alles. Sie wissen sogar alles besser. Ja. Paulus sagt, wir wissen nicht. Sollen wir bitten, Herr, komme bald, oder Herr, verziehe noch, dass meine Kinder und Enkel auch noch bekehrt werden in der Zukunft. Was wollen wir beten? Paulus ist demütig genug, und das wollen wir auch lernen, zu sagen, wir wissen nicht. Wir wissen nicht, was wir bitten sollen. Aber der Geist selbst verwendet sich oder tritt ein oder ist innerlich ganz eins mit uns und tut an unserer Stelle etwas. So müsste man übersetzen. Der Geist selbst verwendet sich für uns mit unaussprechlichen Seufzern. Hier schauen wir hinein in die Gemüts. Bewegungen des Heiligen Geistes. Hat mal eure Beleuchtung hier gesäuft. Höchstens die Türe, wenn sie nicht geölt waren, haben sie gesäuft. Ja. Oder ein elektrischer Strom, der kann nicht seufzen. Der Magnetismus kann nicht seufzen. Aber der Heilige Geist kann seufzen. Mit einer der vielen Beweise, dass der Heilige Geist eine Person ist. Allerdings können wir uns das nicht vorstellen, dass da drei Personen nebeneinander stehen. Und doch ist es vom Glauben aus fassbar, in Hingabe. Der Heilige Geist selbst verwendet sich für uns. Du hast einen Rest, Anwalt, Bruder und Schwester. Das ist der Gott, der Heilige Geist. Und der verwendet sich, der tritt ein für dich. Der macht deine Nöte und Ängste zu seinem Anliegen, besser als der tüchtigste und bestbezahlteste Rechtsanwalt auf Erden. Bettle doch nicht bei den anderen Leuten um ein bisschen Liebe. Sei doch nicht gekränkt, wenn du nach deiner Meinung nicht genug beachtet wirst. Glaube doch einmal, der Geist selbst verwendet sich für mich mit unaussprechlichen Seufzern. Glaube doch an diesen Parakletos, an diesen Fürsprecher oder Rechtsanwalt. Du bist alle Bettelei um Menschenliebe los und hast die innerste, tiefste Leben zu Liebeshingabe. Und das der Geist selbst. Der Geist selbst. Ist der Konrad Adenauer und der Willy Brandt und der Gustav selbst und dann der Geist und der Sohn und der Herr und der Vater. Das ist unser Zeugnis von heute Abend. Wenn wir das so nehmen, mit seinem ganzen Ernst, mit seiner ganzen Seligkeit, der Geist vertritt uns. Es gibt keine Angst, keine Not, keine Sehnsucht in deinem Herzen, die der Geist nicht auf sich nimmt und dolmetscht und für sich einbringt. Zweiter Hauptpunkt, jetzt wollte ich etwas sagen, etwas Dreifaches von dem Herrn selbst. Ich lese dazu zunächst 2. Thessalonicher 3, 16. Zweiten, wir haben ja eben aus den beiden Thessalonischen Briefen ein paar feine Worte gehört. Ich werde das ein oder andere wiederholen und unterstreichen müssen. 2. Thessalonicher 3, 16. Er selbst, der Herr des Friedens. Das ist einer der vielen Titel Jesu Christi. Er ist der Herr der Kyrios, der Eier des Friedens, das heißt des mit Gott wieder in Lebensbeziehung stehen. Denn das Wort Friede heißt, man redet wieder miteinander. Das ist Friede. Der Herr des Friedens gebe euch den Frieden immer da, auf allerlei oder auf alle Weise. Dein Friede ist nicht nur ein Gefühl, sondern eine Gabe Gottes, ein Hineingestelltsein in eine Zwiesprache durch den Herrn des Friedens. Das hat nicht ein Engel gemacht und ein Engelfürst und ein Cherub, das hat der Herr selbst gemacht, der Herr des Friedens. Jesus Christus, der unser Friede ist. Er selbst hat es zu tun mit dir, mit dem jämmerlichsten und armseligsten unter uns. Wer ist denn das? Wer meldet sich? Ich melde mich zuerst. Das ist mein heiliger Ernst. Meine Freunde, in dem Maße, wie wir uns als die Verlorenen und Ärmsten und Jämmerlichsten und Unwürdigsten erkennen, in dem Maße wird uns die Würde des Erwähltseins lebendig und so stark und so tief, dass wir auch bei den Gläubigen Narren sind und Christi sind. Dazu hat Paulus den Mut gehabt. Wer nicht den Mut hat, um Christi willen für einen Narren gehalten zu werden, der wird nie im Vollmaß die Wonnen der Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn durch den Heiligen Geist schmecken können. Das ist das Erste, was der Herr selbst tut. In seiner Eigenschaft als Herr des Friedens gibt er uns den Frieden immer da, auf alle Weise. Das heißt, zu jeder Zeit und in jeder Methode gibt er uns den Frieden. Das Gelöstsein und das in Beziehung stehen und in das Reden mit Gott hineingestellt zu sein. Das ist etwas Wunderbares, der Herr selbst. Du hast zu tun mit dem Herrn selbst. Und zwar immer da, fördernd in jeder Beziehung. Aber das ist uns so selbstverständlich geworden, dass wir gar nichts mehr dabei finden. Und das ist unsere Not, dass wir nicht mehr erschrecken in heiliger Ehrfurcht. Das ist schon der Anfang vom Abfall, von der Untreue. Dass wir uns an das Heiligste gewöhnen, das gar nicht mehr merken. Ich habe oft erlebt in der Schweiz, in wunderbaren Tälern und wunderbaren Landschaften, am Fuß von Mönch, Eiger und Jungfrau, wo ich eine Reihe Freunde wohne habe, wo ich manchmal hinkomme, dass diese Leute gar nicht mehr das Wunder der Landschaft merken. Die sehen das gar nicht mehr. Das sehen so selbstverständlich geworden wie uns eine Ruine draußen in irgendeiner Straße. Denken gar nicht mehr dabei. So sollte es bei uns nicht sein. Wir sollten immer in dem Heiligen erschrecken und in dem Heiligen frohlocken stehen. O Vater, du selbst, Herr Jesus, du selbst hast es mit uns zu tun und wir mit dir. Und jeden Morgen, wenn wir aufwachen, sollte es uns ein heiliges Erschrecken und Frohlocken sein. Ich darf ein Gotteskind sein. Ich darf errettet sein. Ich darf eingehen in die ewige Freude. Mein Herr kommt bald. Das sollte uns immer wieder erfüllen. Und dass wir uns daran gewöhnen und uns gar nicht mehr zum Bewusstsein kommt, das ist schon ein Stück Abfall. Ja? Ach, dass du heiß oder kalt wärst. Aber wir sind blau. Meine Freunde, lassen wir deshalb dieses Wörtlein er selbst, bezogen auf den Geist, bezogen auf den Herrn und bezogen auf den Vater, lassen wir uns doch jetzt das in diesen Minuten lebendig machen. Das ist das erste Stück, was ich sagen wollte. Er selbst gibt uns Frieden immer da, auf
alle Weise, bitte, immer da und auf alle Weise gibt er uns Frieden. Und wenn du diesen tiefen Frieden, dieses tiefe Gesättigtsein, diese ununterbrochene Korrespondenz, dieses Strömen seiner Freuden in dein Herz und deine Anbetung in sein Herz, wenn du das nicht hast, dann ist bei dir irgendein Kanal verstopft. Da muss man gereinigt werden. Er selbst, der wo ich immer da, der Herr des Friedens, den Frieden auf allerlei Weise. Das ist das Erste. Zweitens, ich lese jetzt aus 2. Thessalonicher 2, 16 und 17. In 2. Thessalonicher 2, 16 und 17 heißt es, er selbst aber, unser Herr Jesus Christus, von dem ist eben die Rede, und unser Gott und Vater, der uns geliebt hat, aber wir sind ja eben der selbst der Herr, der uns ewigen Trost und gute Hoffnung gegeben hat, durch die Gnade, tröste eure Herzen und befestige euch in jedem guten Werk und Wort. Trösten, das heißt ermuntern, froh machen, aufrufen, heißt auch ermahnen, kann es auch heißen, selber was, heißt ermahnen, ermuntern, froh machen. Aber das alttestamentliche, das hebräische Wort, das heißt weit machen, dass man Luft holen kann, dass man Luft schöpfen kann, das ist Trost. Dass man aufatmen kann, das ist Trost. Und das ist das Zweite, was hier gesagt ist von dem Herrn selbst. Trost und Befestigung. Wir sind getröstet und wir werden befestigt. Das ist was Großes und Wunderbares. Getröstet und befestigt. Die meisten Gläubigen, die sind nicht getröstet, die sind nicht zufrieden, die sind damit nicht zufrieden und damit nicht und damit nicht. Ich habe heute Nachmittag davon gesprochen. Und sind auch nicht befestigt. Seele des Menschen, wie gleichst du den Wassern? Seele des Menschen, wie gleichst du dem Wind? Viele Gläubige sind hin und her geworfen und haben keinen festen Stand, sodass sie alle Zeit für alles danken können. Sie so einfach wollen nicht sagen, oh, das kann ich. Meine Freunde, das ist das Schwerste, was es gibt. Dieses ist der Wille Gottes gegen uns. Von der Welt verlangt Gott das nicht, dass sie alle Zeit für alles danken. Das können sie ja gar nicht. Wir haben da gar keinen Durchblick. Aber wir können das. Sage Gott Dank alle Zeit für alles. Denn dieses ist der Wille Gottes im Blick auf euch oder in Bezug auf euch. Das will Gott. Gott will nicht, dass du große Reden hältst und große Erkenntnisse hast und deinen dicken Kopf und großer Schwätzer und wichtig du bist. Das erwartet Gott nicht von uns. Aber dass wir danken. Alle Zeit für alles. Auch für unsere Demütigungen. Weil sie uns zum Besten dienen, weil sie uns vollenden helfen. Bruder und Schwester, hast du schon einmal für das, was dir widerwärtig ist, was dir Not macht, was dir Grammel und Abscheu ist von Natur, hast du einmal dafür gedankt? Das ist nicht leicht. Aber wenn man einmal angefangen hat, und ich habe anfangen dürfen, das zu lernen, angefangen, ich bin noch in der untersten Klasse, aber ich habe angefangen. Dann merkt man, hier sind Wonnen und Seligkeiten. Die gibt es sonst nicht in der Welt. Nichts vermag solche Wonnen uns zu ermitteln, als wenn wir anfangen, Dank zu sagen, alle Zeit für alles, zu segnen. Denn dazu sind wir gesetzt. Wir sind gesetzt zum Segnen in einer Welt, wo der eine den anderen verflucht und beschimpft und beleidigt. Sind wir da zum Segnen. Das ist etwas. Wer diese Wonnen einmal geschmeckt hat, wer einmal seinen Feind segnen kann und den segnet, der im Fluch, der ist ein Nachahmer Gottes. Im Vollsinn. Und diese Nachahmerschaft Gottes vermittelt uns Freuden und Kräften und Wonnen, die können wir mit Menschenworten nicht beschreiben. Ich kann es wenigstens nicht. Ich probiere es. Versuche es. Aber ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Die Sprachgefäße, die sind zu eng. Meine Freunde, ich bezeuge hier, in dem Maße, wie wir Nachahmer Gottes werden, der seine Feinde liebt,
der sich selbst im Sohn für alle dahingegeben hat, in dem Maße werden wir hier schon jetzt den Geist von seinen Kräften und Wonnen erfüllt und leben in den Seligkeiten der zukünftigen Welten der Vollendung. Ja, das ist jetzt nicht so. Das dürft ihr glauben, meine Freunde. Das ist das zweite Stück. Wir haben Trost und Befestigung durch ihn selbst. Und jetzt das dritte. Und das ist etwas ganz Wunderbares. Wenn Gott seine Auserwählten auf irdischer Linie, also Israel, heimholt, da sendet er seine Engel. Die Engel werden von den vier Ecken der Erde, von den vier Händen, das heißt aus allen Himmelsrichtungen, werden die einmal die Auserwählten sammeln. Dazu benutzt er seine Engel. Dazu benutzt er auch deutsche Flugzeuge, um sie vorläufig zu sammeln nach Israel. Ah, habt ihr eine Ahnung? Dazu benutzt er die auch. Seine Boten, Diener und so weiter. Aber, ich wollte, das käme dir jetzt zu Bewusstsein, wenn er die Glieder seines Sohnes heimholt, oder wenn der Herr, das Haupt, die Seinen heimholt, da schickt er keine Engel, dann schickt er keine Erzengel, kein Michael, kein Gabriel, keine Thron und Mächte und Gewalten und wie sie alle heißen, die schickt er nicht, die sind zu wenig. Majestäten werden von Majestäten abgeholt.
Halleluja.
Preist dem Herrn.
Ja.
Jawohl. Und das will ich euch vorlesen, obwohl ihr das Wort alle auswendig könnt. Aber vielleicht könnt ihr es noch nicht inwendig. Und könnt ihr es in Stunden der Not und der Angst noch nicht anwendig? Ihr wendet es nicht an. Und deshalb gestattet, dass ich es euch vorlese. Ich kann es auswendig. Es ist ein Wort, mit dem wir uns gegenseitig trösten sollen, Luft machen sollen, öffnen sollen, in Korrespondenz, in Lebensbeziehung mit Gott treten sollen, nach meiner Erklärung von Irene und von vorhin. Frieden, Trost. Ich lese 1. Thessalonicher 4, 16, wir kennen es alle auswendig. Ja. Und da steht geschrieben, der Herr selbst, kein Vertreter, kein noch so hoher Engelfürst, der Herr selbst wird mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme eines Erzengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel. Und die Toten in Christo werden zuerst auferstehen. Danach, weiß jemand von euch, wie lange danach? Ich würde es gern wissen, ich weiß es aber nicht. Vielleicht 3 Tage, vielleicht eine Woche, vielleicht 40 Tage. Also 3 Tage, 7 Tage, 40 Tage, dafür könnte man biblische Beweise bringen, dass diese Termine in solchen Situationen gebraucht werden. Aber ich weiß es nicht. Und ich habe eine heilige Angst, ein Wort mehr zu sagen, als was geschrieben steht. Ich habe aber auch Angst, weniger zu sagen, als geschrieben steht. Meine Freunde, danach werden wir die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft. Und auf diese Weise werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. Jetzt geht's weiter. So ermuntert einander mit diesen Worten. Hast du schon jemand mit diesen Worten ermuntert? Da tu's nur, oder tu's nur. Denn indem du andere ermunterst, wirst du selbst viel mehr ermuntert als der andere. Denn die segnende Seele wird selber oder reichlich gefestigt. Ein gesegneter Mensch wird man dadurch, dass man andere segnet. Und ein glücklicher Mensch wird man dadurch, dass man andere glücklich macht. Ich habe manchen Egoisten, die sagen, oh, ich bin mir so betrübt, ich kann mich gar nicht mehr freuen und so weiter. Er sagt, so, gehen Sie bitte alle 14 Tage einmal in ein Krankenhaus und lassen Sie sich an der Pforte eine Namen nennen von einem alten, einsamen Menschen, der keine Verwandten hat und allein ist und vielleicht ein Mensch, der keine der widerwärtige Angewohnheiten hat, ein unsympathischer Mensch, aber dessen Adresse, und gehen Sie dem alle 14 Tage und bringen Sie mal eine Orange mit, mal eine Banane, mal eine Tafel Schokolade, mal zwei Äpfel. Auf jeden Fall bringen Sie aber Ihr Neues Testament mit und erzählen Sie ihm von Christus, lesen Sie vor, nehmen Sie seine Hände und beten Sie mit ihm, machen Sie das alle 14 Tage. Was werden Sie ein glücklicher Mensch, Sie Egoist, Sie kümmern sich auch nicht um die anderen. Habe ich schon manchem gesagt. Und manche hat mir gesagt, ja, das ist der Weg. Willst du glücklich sein im Leben, trage bei zu anderer Glück. Denn die Freude, die wir geben, strömt ins eigene Herz zurück. Einfach, das ist ein weltliches Sprichwort. Voll göttlicher Wahrheit. Also noch einmal, meine lieben Freunde, der Herr selbst holt uns heim. Ich mache hier jetzt eine kleine Randbemerkung. Es gibt Brüder, wertvolle Brüder, treue Brüder, Bibelkenner, die sagen, hier ist die Rede von einem gebietenden Zuruf, von der Stimme eines Erzengels und von der Posaune Gottes. Das sind lauter israelitische Diener. Denn mit uns verkehrt Gott jetzt nicht mit gebietenden Zuruf, mit Erzengeln, Posaunen, Trompetenstößen. Also ist die Entrückung nicht für uns. Und dann ist es für die, die mehr auf israelitischen Boden stehen und so weiter und so weiter. Wertvolle Brüder. Aber die bedenken nicht, dass die Wiederkunft Christi nicht nur der Abschluss der Körpergemeinde und unsere Hinaufnahme ist, sondern zugleich die Anknüpfung der Reichslinie. Jetzt ist Israel wieder an der Reihe und der Heilsträger. Und ich glaube, diese drei Dinge, sie sind für das Reich und uns nimmt er ohne weiteres hinauf, sodass es uns geht, wie dem ersten Entrückten, wisst ihr, wer das war? Henoch, dass wir gesucht werden und nicht gefunden werden. Aber diese Dinge sind für Israel, weil der Herr ja nicht nur das Haupt der und nicht gefunden werden. Aber diese Dinge sind für Israel, weil der Herr ja nicht nur das Haupt der Leibesgemeinde, sondern auch der König Israel ist. Versteht ihr das? Danke. Mehr will ich darüber nicht sagen, aber ich muss manchmal durch ein Lehrwort, wo es sich spricht, bezeugen. Ich weiß, es haben mich nicht alle verstanden, das ist auch nicht nötig, aber die meisten, die um diese Dinge schon gerungen haben, denen habe ich vielleicht jetzt ein wenig Licht geben dürfen. Wir haben also ein Dreifaches gehört, uns holt nicht der Tod heim, uns holt der Herr heim, er selbst. Und wir dürfen sagen, Tod, du hast mich nicht zu holen. Er selbst, mein Herr, holt nicht. Tod, du hast mich nicht zu holen. Er selbst, mein Herr, holt nicht. Ob der uns wohl dann gehorchen muss? Darüber wollen wir nicht sprechen. Meine Brüder, es gibt Dinge, groß und wunderbar. Denn Glauben ist nicht so möglich. Wir haben drei Dinge gehört, die der Herr selbst tut. Er gibt uns Frieden, er gibt uns Trost und Befestigung, er holt uns heim und vereinigt die Auferstandenen aus den Gräbern nach einem kürzeren oder etwas längeren danach mit uns, den Verwandelten, und führt uns zusammengeschmolzen zur Einheit hinauf zu sich. Dann gehen wir vor die Preisrichterbühne, wo wir allerhand erleben werden, auch allerhand Überraschungen. Auch allerhand Überraschungen. Da wird manche Waschfrau, die einen Trunkenbold als Mann hatte und eine Hure als Tochter und einen Sträfling im Zuchthaus als Sohn,
und die weint und fleht und doch ihre Angehörigen nicht bekehren kann und doch glaubt und liebt und segnet. Allen, der dastehen, als mancher sogenannte Große im Reich Gottes. Das hat der Herr schon vorausgesagt. Auch da gilt der Grundsatz, die Ersten werden die Letzten. Und die Letzten werden die Ersten sein. Brüder, ihr werdet mal dran denken, wenn wir dort oben stehen, vielleicht hier heute an dem zweiten Ostermontag, den Ostermontag dieses Jahres. Das sind Dinge, die sollten uns viel tiefer erschüttern und bewegen und uns treiben, Herr, Herr, um einen ewigen Kranz dieses arme Leben kann. Ich kenne Leute, die beten das mit einer heiligen Inbrunst. Ich habe jetzt 5 Dinge genannt. 2, die der Geist selbst tut, erzeugt und verwendet sich für uns. Als Lebenszeuger und als Rechtsanwalt, um es mal ganz irdisch auszudrücken. Dann habe ich euch 3 genannt, die der Herr selbst tut. Er gibt uns Frieden als Herr des Friedens, er gibt uns Trost und Befestigung und er holt uns ab, er holt uns heim. Er holt uns ab, Jesus selbst. Und wenn wir nicht ganz heilig sind und haben noch gewisse Unarten und ungelösten Dinge, glaubt ihr, dass wir dann auch abgeholt werden? Ja, ja, noch einmal ja. Das musste ich euch einmal in einem großen Zusammenhang beweisen. Sonst, denn hier ist eine Not und eine Angst unter den Gläubigen, eine unberechtigte Angst. Um entrückt zu werden, ist eine Voraussetzung, dass wir wirklich sein Eigen sind. Denn es gibt noch eine Gnade, die wir jetzt noch nicht haben, und deshalb setzen wir unsere Hoffnung völlig auf die Gnade, nicht die wir haben, sondern die uns gebracht wird, entgegengehalten, entgegengereicht wird bei der Wiederkunft Christi. Das ist die Vollendungsgnade und das ist eine zukünftige Gnade. Das ist eine Gnade in spe. Ah, wenn man das weiß und glauben kann und dass die Schrift als Zeugnis dafür hat, das macht das Herz überglücklich. Das macht nicht leicht nicht. Im Gegenteil, das gibt uns Freude und Gewissheit für unsere Brüder und Schwestern, meine Freunde. Ich komme jetzt zu meinem dritten und letzten Punkt und sage ein Vierfaches von dem, was Gott, der Vater, selbst tut. Wir haben 2 Dinge gesehen, die der Geist tut, 3 Dinge, die der Sohn tut und jetzt 4 Dinge, die Gott selbst tut. Erstens. Unsere Leitung, unsere Führung ist von Gott selbst. Nicht durch Träume, nicht durch Engel, nicht durch Lose, nicht durch Visionen, nicht durch Gefühle, sondern Gott selbst. Ich lese dazu 1. Thessalonicher 3, Vers 11. Und da steht geschrieben, 1. Thessalonicher 3, 11, unser Gott und Vater selbst. Aber, ich muss hier eine Zwischenbemerkung machen, wo ein besonderer Gottesname mit dem Wörtlein aber verknüpft ist, da ist ein Zeugnis von dem, was eigentlich unmöglich wäre, was man nicht für möglich halten sollte, dass das doch geschieht. Der Gott und Vater selbst, aber Gott, der Gott des Friedens, aber die Verknüpfung von dem Aber mit einem besonderen Gottesnamen gibt uns besonders wichtige und wertvolle Durchbruchsereignisse. Das nur nebenbei für die, die in der Bibel wirklich forschen und lesen. Lest mal nach, es wird eine Fundgrube wunderbarer Dinge sein. Ich habe 8 oder 9 solcher Zusammenhänge gefunden. Und kam aus dem Staunen nicht heraus. Überhaupt merke ich, nachdem ich 43 Jahre die Bibel lese, wie fürchterlich dumm ich noch bin und wie wenig ich weiß von diesem Buch. Ich staune wirklich, das dürft ihr mir glauben. Und das so ist mir es gegangen bei diesem Aber. Das aber auch nur am Rande, um euch zu ermuntern, in die unerschöpflichen Tiefen und Schönheiten
und Herrlichkeiten hineinzumachen. Jede Beschäftigung mit dem Wort Gottes lässt uns dem Wort und dem Wesen der Welt und des Satans und der Sünde absterben. Und jede Beschäftigung mit Welt und Satan und Sünde und Mode und Vergnügen macht uns abgestumpft und gleichgültig gegen das Wort Gottes. Habt ihr das auch schon erlebt? Danke für euer Ja. Ich auch. Wenn ich mal ein oder zwei Tage nicht zum Bibellesen komme, das merke ich. Das merke ich. Genau wie ein wirklicher Pianist. Ich habe einen Neffen, der ist Pianist, der sagt, wenn ich an einem Tage weniger als 4 Stunden übe, das merke ich. Kann ich nicht mehr ein Konzert spielen? Also noch einmal, wir finden hier ein Zeugnis in 1. Thessalonicher 3, Vers 11, der Gott und Vater selbst richte unseren Weg zu euch. Richte unseren Weg zu euch. Das heißt, Gott lenkt unsere Wege. Und je hingegebener wir werden und je fröhlicher und kindlicher wir im Vertrauen, umso mehr wissen wir, er lenkt meinen Weg. Wenn ich früher mal einen Zug versäumte, das kam vor, und da habe ich gedacht, oh, jetzt habe ich den Zug versäumt, jetzt muss ich ein Telegramm schicken und jetzt muss ich, und da war ich ganz unwirsch. Sonst bin ich wirsch, aber da war ich unwirsch. Das habe ich verlernt. Ich habe neulich wieder mal den Zug versäumt, ohne meine Schulden. Da sagte ich so, Vater, jetzt bin ich so gespannt, warum ich diesen Zug versäumen musste. Das hat einen Grund. Denn du tust ja nichts umsonst und machst ja keine dummen Sachen. Ich bin sehr gespannt, warum das so sein musste. Und dann habe ich irgendjemanden kennengelernt durch Zufall und habe den dienen dürfen und so weiter und so weiter. Oh, meine Freunde, der Vater selbst, Gott selbst, richte unseren Weg zu euch. Paulus hat nicht gesagt, ihr schickt mir ein paar Brüder und eine Tragbare, eine Sense und ein Mercedes und ein Flugzeug und. Nein, nein, Gott selbst richte unseren Weg. Vater, dir befehle ich meinen Weg an. Führ mich, wie du willst. Ich danke dir. Führ mich in Freuden, führ mich in Leiden. Ich bin bereit zu schweigen und bin bereit zu reden. Ich bin bereit zu schreiben und bin bereit, mein Federal dahin zu legen und den Mund zu halten. Aber du musst mich führen. Ich will wissen, du führst mich. Wenn wir so eingestellt sind, wird uns das Leben zu einer Quelle von Freuden, auch wenn wir mitten ins Leid geführt werden. Kann einer so weit kommen, dass er sogar im Gefängnis, wenn ihm der Rücken zerpeitscht ist und der angeschmiedet ist, dass der Loblieder singt? Glaubt ihr, dass einer so verrückt sein kann? Wisst ihr so ein? Paulus, Brüder, was sind wir doch für arme Tröpfe. Ich habe oft gesagt, ach, Paulus, lieber Bruder Paul, was bin ich doch ein armer Tropf. Ich werde mich hier schämen, wenn ich dich einmal sehe. Ich habe mal über den Apostel Paulus von Asch habe ich ein Werk gelesen. Der Apostel. Kennt jemand von euch? Von Shalom Asch, der Apostel. Schon ein dickes Buch. Habe ich irgendwo geliehen bekommen. Und da stand er mir so nah, und da habe ich mich mit ihm unterhalten. Das ist kein Spiritismus. Aber ich habe gesagt, ach Paulus, lieber Bruder Paulus. Ja, der hat so gemacht. Der hat mit zerschlagenem Rücken als Akademiker wie ein Vagabund behandelt. Hat er gelobt und gedankt, was die Mauern gewackelt haben. Und alle frei wurden. Und der Kerkermeister errettet wurde. Der Kerkermeister, der ein Vorbild ist auf den großen Kerkermeister. Satan und Tod. Meine Brüder, wer es zu fassen vermag, der fasse es. Und alles dadurch, dass er lobte und dankte in der Nacht.
Ja.
Ja. Und wir armen Tröpfe, wir murren und knurren, sind beleidigt und gekränkt und ach, das ist eine arme Sache. Er selbst, aber leite uns. Und er führt uns auf rechtem Wege. Wir haben keine Verheißung, dass er uns auf rosigem Wege führt. Jeden Tag Halleluja und Sonnenschein. Die Verheißung haben wir nicht.
Aber wir haben die Verheißung, er führe mich auf rechten Wege. Um seines Namens willen, nun werde ich wandern im Tal der Todesschatten. Du bist bei mir, du bist bei mir. Ich will lieber mit Christus in die Hölle gehen, als ohne Christus in den Himmel. Beides ist ja nicht möglich. Das heißt, das erste doch, in unseren Vollendungsaufgaben, werden wir als der Körper des Christus die Toten reinigen und werden sagen, kommet heraus, lasst tun, was er getan hat. En miniatur, im Kleinen, das Rüst kommt raus. Wir sind seine Nachahmer, wir werden größere Dinge tun. Wir werden auch mal sagen, kommt da raus, kommt raus. Ha, ihr werdet staunen, meine Brüder. Oh, wenn du würdest, könntest glauben, du würdest Wunder sehen. Ich gehe weiter und komme zweitens, was ich von Gott selbst sagen will, in 1. Thessalonicher 5, 23. Das haben wir auch vorhin gehört von unserem teuren, lieben Bruder Werner. Und da steht geschrieben, er selbst aber, der Gott des Friedens. Der Herr Jesus ist der Herr des Friedens. Und der Vater ist der Gott des Friedens. Heilige euch völlig. Der biblische Begriff des Heiligen hat zwei Grundbedeutungen, das muss ich sagen. Heilig sein heißt erstens für Gott da sein. Das bedeutet nicht, dass wir in unserer Natursubstanz anders sind als andere Menschen. Wir sind einfach für Gott da, so wie ein Kelch, der in einem Ruderclub im Clubhaus steht, wo gesoffen und geraucht und frivole Witze erzählt werden. Dieser Kelch, der hat genauso 25 Mark gekostet, wie der Kelch beim Abendmahl. Aber der ist heilig, der ist für Gott da und der ist für die Welt da. Und so heißt heilig sein zunächst für Gott da sein. Und dem Augenblick, wo du gezogen und gelockt und getrieben vom Heiligen Geist sagst, oh Gott, ich übergebe dir hier mein Leben. Herr Jesus, ich komme jetzt zu dir und weihe mich dir. Wo du das sagst, das wirst du von selber nicht sagen. Sondern, das heißt Dino, ich glaube, wir sind unter uns. Das wirst du aber nachreden, wenn einer es dir vorbetet, wenn du ehrlich bist. Ich habe auf diese Weise schon Hunderte und Tausende durch dieses Vorbeten nachbeten lassen, zum Herrn führen dürfen. Ja. Ich habe neulich, vor einigen zwei, drei Monaten, etwas Wunderbares erlebt. Das muss ich euch bei der Gelegenheit erzählen. Ganz kurz. Ich war in einem Dorf und da kam ein junger Mann, ein Landwirtschaftsarbeiter von etwa 18 Jahren, Richard ist er mit Vornamen, zu mir. Ich war todmüde. Ich hatte drei Versammlungen hinter mir und wollte, es war abends so um 21:30 und wollte gerade in mein Bett gehen, habe mich gefreut auf mein Bett, war todmüde. Und wie ich da rauskomme, sagte er, Sie dürfen noch nicht ins Bett gehen, sagt er. Ich will jetzt, bitte, Sie müssen jetzt für mich da sein. Ich will jetzt mein Leben dem Herrn geben. Ich habe sie schon ein paar Mal gehört und habe, immer hat es geheißen, geh hin zu dem Mann und gib dein Leben dem Herrn. Aber ich habe nie dein Gut gehabt. Aber jetzt gehe ich nicht eher fort, bis ich mein Leben dem Herrn gegeben habe und dem Herrn Jesus gehöre. Sagt er. Sag ich, ja, wer sind Sie denn? Sagt er, ich heiße so und so. Ich weiß nur noch, dass er Richard heißt. Ich bin katholisch, sagt er. Und sagen Sie ruhig, du zu mir und Richard. Und, gut, komm rein, Richard, auf, ich habe Zeit für dich, da sitze ich her. Und dann haben wir geredet miteinander. Der Mann, der war erweckt, war einige Mal in der Versammlung gewesen, drei oder viermal. In diesem Dorf da, dass ich viermal im Jahr komme. Und da hat er gesagt, ja, also er will sein Leben dem Herrn geben. Er hat sich erkannt als verlorener Sünder und hat mir seine Sünden gebeichtet, ganz offen und rückhaltlos. Ja. Seine Hauptleidenschaft war das Tanzen, er war ein guter Tänzer und das war sein Hauptlustgewinn, verbunden natürlich mit den sich daraus ergebenden Fleischessünden. Also kurz und gut, der Richard hat mir alles bekannt, da ist so, Richard, bist du jetzt bereit, dein verlorenes Leben dem Herrn Jesus zu geben? Ja, sagt er, deshalb bin ich ja zu Ihnen gekommen und ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Das sage ich dir. Wir knien jetzt nieder und ich bete dir vor und du betest mir genau nach. Und wenn du aber nicht mehr kannst oder willst, dann betest du nicht, dann hörst du auf. Aber wenn es dein Ernst ist, betest du das nach. Und da hat er das, ja, und das hat, auf diese Methode, ich habe vernommen später mit Staunen, dass das schon Spörtchen so machte und Motorson hat so gemacht und mein Freund Karl Geier und viele, wusste ich gar nicht, die haben es genauso gemacht.
Ja, und da habe ich dem dann in kurzen Abständen, merkt euch das mal, macht es mal auch so mit anderen. Macht es mal auch so. Und nächstes Jahr frage ich euch, wie viele Menschen ihr auf diese Weise zu Christus geführt habt. Ein oder zwei oder fünf oder je nachdem. Also ich habe dann mit ihm gebetet. Herr Jesus, du Sohn Gottes, der wird den Namen des Herrn anrufen, soll errettet werden. Ich komme jetzt zu dir als verlorener Sünder. Du bist für mich gestorben, du hast meine Schuld bezahlt durch dein Blut, du hast gerufen, kommet her zu mir alle, du hast versprochen, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen und du kannst nicht lügen und darum komme ich jetzt zu dir. Du hast mich erkauft mit deinem Blut und da habe ich so deinen ganzen Heilsplan ganz einfach mit ihm durchgebetet. Und ich wollte, dass ich gar nicht dazu gekommen bin. Nachdem ich vier oder fünf kurze Sätze ihm gesagt habe, da sagt er, jetzt lassen Sie mich allein, lassen Sie mich allein beten, sagt er zu mir. Und nicht mehr vorgebetet. Das erste Mal, dass ich das erlebt habe. Sonst haben die Leute immer treu und brav nachgebetet. Ob das jetzt Ärzte waren oder ein Professor oder ein hoher Akademiker oder ein einfacher Halbidiot, das ist ja einerlei. Die haben all brav nachgebetet. Und der hat gesagt, jetzt lassen Sie mich allein, ich will allein. Und da habe ich ihn allein beten lassen, hat er gebetet. Lieber Heiland, du weißt ganz genau, jetzt komme ich aber wirklich zu dir. Und jetzt weiß ich es. Und wenn ich mal gar nicht weiter kann, dann gehe ich einfach zum Adolf. Ich habe mich jetzt so gefreut. Ja. Und kurz und gut, er hat das Heil erfasst. Ich habe dann noch ein paar Worte mit ihm geredet und gesagt, ja, jetzt weiß ich, ich gehöre dem Herrn. Dann ist er runter, da stand sein Meister, bei dem er arbeitete, mit dem Wagen. Sagt, Meister, ich habe Herrn Jesus gefunden, ich bin Gottes Kind geworden. Oh, sagt er, das war großartig, komm her, mein lieber Richard. Der war gläubig. Ja. Warum erzähle ich das, meine Freunde? Heilig sein, davon sind wir ausgegangen, heißt sich dem Herrn weihen. Und diese Weihe, ist übrigens jemand hier, der das noch nicht getan hat? Noch jemand hier?
Ich habe nicht vor, zu tun, überhaupt keine Angst zu haben.
Aber bitte geht heute Abend nicht zu Bett, ohne dass ihr das getan habt. Und wenn ihr so dumm seid und so töricht, wie ich war, ich habe es allein nicht fertig gebracht. Der Richard hat es allein fertig gebracht, ich nicht. Ja. Ich nicht. Dann dürft ihr zu mir kommen. Oder hier, jetzt hier zu meinem Wesen. Oder hier zu den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Die beten dann so mit euch. Und dann dürft ihr es fassen und nehmen. Also wenn noch einer hier ist, der sein Leben, seine Sünden, seine Sehnsucht, sein tiefes Herzensverlangen noch nicht Christus geweiht hat, bitte, bitte ihr Lieben, tut es. Tut es. Und in dem Augenblick, wo man das von Herzen tut, ist man ein Heiliger. Da ist mir noch kein Vollkommener. Aber heilig, Gott geweiht. Das ist der eine Begriff der Heiligung. Und der andere Begriff ist ihm heilig werden. Seid heilig, denn ich bin heilig, bedeutet zunächst, seid für mich da, denn ich bin für euch da. Das ist die Grundbedeutung dieses Wortes. Ich bin vor diesem Wort früher erschrocken. Seid heilig, denn ich bin heilig. Das heißt, so fromm und fleckenlos wie ich bin, müsst ihr jetzt werden. Jetzt strengt euch ja gewaltig an, dass ihr es fertig bringt. So habe ich früher das Wort gefasst. Heute sehe ich es tiefer. Ich bin für euch da, in meinem Sohn. Und bitte, jetzt seid ihr für mich da. Seid heilig, denn ich bin heilig. Das ist ein Liebeswort. Ein Sehnsuchtswort des Vaters. Und hier steht der Herr Heilige, der Vater selbst heilige euch. Der Gott des Friedens heilige euch völlig. Und euer Geist ganz und Seele und Leib werde tadellos bewahrt bei der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist der euch ruft. Jetzt müsst ihr es aber auch tun. Bitte? Er wird es tun. Ja, ihr seid keine richtigen Protestanten, sonst müsstet ihr protestieren. Er wird es tun. Treu ist der euch ruft. Er wird es tun. Gott ruft uns und dann tut er es selber. Was sind das für Worte der Erlösung, der Freude und der Kraft? Ich nenne noch zwei Dinge und bin am Ende. Das dritte Stück, was Gott selbst tut, das ist, er führt uns hinein in die Erkenntnis nicht seiner Wege, nicht nur seiner Wege, nicht nur seiner Vorsätze, nicht nur seiner Gedanken, nicht nur seiner Ziele, sondern in der Erkenntnis seiner selbst, in der Erkenntnis seiner selbst. Das Wort selbst steht nicht im Urtext, aber der Gedanke in der Erkenntnis seiner, der Gedanke liegt da drin, in dieser Deutung. Das ist Epheser 1,17, ich will euch das auch noch zurufen. Epheser 1,17, da heißt es, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, gebe euch den Geist der Weisheit und Enthüllung mit der Erkenntnis seiner selbst. Ich sage noch einmal, selbst steht nicht im Urtext, aber es heißt in der Erkenntnis seiner, um ihn zu erkennen, Kraft seiner Auferstehung. Das schenkt uns, das tut Gott selbst. Er gibt uns die Erkenntnis seiner selbst und nicht von Sachen und Dingen. Solange man noch streitet von Sachen und Dingen und Dinge, ist man nicht auf dem rechten Weg. Und wenn es uns um ihn selbst geht und er selbst an uns sein Werk hat, das ist der rechte Weg. Jeder, der nicht den Herrn allein als Zentrum und Wesensinhalt seiner Verkündigung hat, sondern eine Erkenntnis oder eine Organisation oder ein Dogma oder sonst was, der ist ein Sektierer. Ein gläubiger, feiner Pfarrer in Württemberg, wo es ja prächtige Pfarrer gibt, der wurde von seinen Konfirmanden gefragt, Herr Pfarrer, wir wollen ja dem Herrn Jesus auch gehören, aber wo sollen wir denn hingehen? Wir haben hier so viele christliche Kreise, so diese kleinen schwäbischen Dörfer, das sind alle Sorte von Pietisten, alle Prägungen. Das sind die und die und die und die. Herr Pfarrer, wo sollen wir denn hingehen? Und da sagte er, ihr Kinder, wo man sagt, kommt zu uns, wir sind die Richtigen, da geht nicht hin. Wo man aber sagt, er allein, da geht hin, das sind die Richtigen. Versteht ihr? Wunderbare Antwort. Wunderbar. Ja, dieser bleibt in der Kirche oder tretet aus der Kirche aus oder wenn er sagt, wo er der Mittelpunkt ist, wo man ihn meint, wo man es den Menschen abspürt. Die leben von Jesus, in denen lebt Jesus, in denen ist seine Kraft und seine Freude und seine Wonnen. Da geht hin, da geht hin. Aber wo man sagt, ja, unser Dogma und unsere Erkenntnis und unsere Richtung und unsere, ach, da bleibt weg. Das ist Sektiererei. Erkenntnis seiner selbst. Und jetzt kommt das Letzte. Gott selbst wird uns vollenden, zum vollen Ende führen. Ich lese dazu ein Petri-Wort und dazu gibt es auch eine Reihe von Kolosser-Worten. Aber ich will nur ein Petri-Wort lesen. 1. Petri 5, Vers 10. Da steht Folgendes geschrieben. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christo Jesu, nachdem wir eine kleine Zeit gelitten haben. Unser Leben heißt eine kleine Zeit leiden. Dagegen opponieren die meisten Gläubigen, die wollen eine kleine Zeit gut haben. Aber hier nach Gottes Wort heißt unser Leben, nachdem wir eine kleine Zeit gelitten haben. Wir sterben hinein, wir leiden hinein in die Herrlichkeit. Jetzt lese ich noch einmal. Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner eigenen Herrlichkeit oder zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christo Jesu, nachdem ihr eine kleine Zeit gelitten habt, er selbst wird euch vollkommen machen. Er selbst wird euch vollkommen machen. Das Wort heißt eigentlich anpassen oder zusammenfalten. Aber ich will das nicht näher erklären. Wir wollen diese Übersetzung, die auch richtig ist, nehmen. Er selbst wird euch vollkommen machen. Unsere Vollkommenheit ist nicht etwas, was wir schaffen müssen, er selbst. Oh Gott, du selbst. Und was er in die Hand genommen hat, das gibt ein Meisterwerk. Und was wir in die Hand nehmen, das gibt ein Pfuschwerk. Er selbst. Meine Freunde, ich bin am Ende. Ich habe versucht, euch ein neunfaches er selbst zu sagen. Ein zweifaches vom Geist. Ein dreifaches vom Herrn Jesus, dem Sohn Gottes. Und ein vierfaches von dem Vater selbst. Und sage noch einmal, ihm dient das All. Aber uns dient er selbst. Auch das All dient uns. Alle Dinge dienen uns zum Besten. Aber zutiefst dient er uns selbst.
Du hast es zu tun mit dem lebendigen, wunderbaren Gott und Vater. Durch Christus, seinen Sohn, im Heiligen Geiste hast du es zu tun. Welch eine Würde. Jetzt hab mal eine Hochachtung vor dir selber. Nicht, weil du so ein Kerl bist, sondern weil sich Gott selbst für dich verwendet. Und der Sohn und der Geist. Deshalb habe mal eine Hochachtung vor dir selbst. So bist du gewürdigt. So bist du geadelt. Der armseligste Tropf unter uns ist ein Gegenstand. Und damit schließe ich mit dem Wort von heute Nachmittag. Ich kann nicht anders, es lässt sich nicht mehr los, aus dem 16. Psalm, wo wir heute Nachmittag gelesen haben, die Heiligen und Herrlichen, du nicht, die Glieder des Leibes Christi, sind der Gegenstand seines gesamten Entzückens und seiner gesamten Zuneigung. Du hast es zu tun, zu dies, mit Gott selbst. Du hast die höchsten Beziehungen, die es überhaupt gibt. Die höchsten Beziehungen. Dir stehen die höchsten Potenzen von Kraft und Fähigkeit und Herrlichkeit zur Verfügung. Diese Welt nagt. Das ganze All dient dir. Brüder und Schwestern, was sind wir gerade? Die Nichte, die Elenden. Zum Höchsten erhöht ein Gegenstand des gesamten Entzückens des Vaters, des Sohnes, durch den Heiligen Geist. Amen.
Amen.